Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Ja, ein herzliches Willkommen hier zur neuen Ausgabe im Profcast. Irgendwas mit digital nachgehakt. Und heute habe ich zwei ganz besondere Gäste hier, die ein Buch geschrieben haben. Und ja, es soll nicht nur ausschließlich Buchwerbung sein, obwohl das natürlich absolut zu empfehlen ist, sich dieses Buch einmal anzuschauen. Das gibt es überall im Buchhandel und in den Online-Händlern natürlich kostenfrei. Nur nicht ganz kostenfrei, glaube ich, aber für einen kleinen Unkostenbetrag dann zu kaufen. Amplify Your Life heißt das. Und die beiden Autorinnen und Autoren sind bei mir hier im Profcast, die Jana Solveig und der Uwe Lerch. Ich grüße euch, dass wir uns endlich zusammengefunden haben bei ultra, ultra hohe Hitze. Zumindest wo ich hier in Hamburg gerade bin.
Ja, hallo Gerald. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns und ja, haben natürlich ganz viel Wasser am Start, damit wir das hier auch gut durchstehen.
Ja, wunderbar. Und hallo Uwe, du auch.
Ja, hallo. Freue mich, dich auf diesem Wege kennenzulernen und bin sehr gespannt, was du uns jetzt vorbereitet hast.
Ja, ich habe ja die günstige Situation, ich brauche ja jetzt gar nicht so groß agieren, weil ihr habt ja geschrieben und ich durfte ja nur lesen, in Anführungsstrichen. Aber was natürlich wichtig ist bei so einem Buch ist, beziehungsweise bei so einem Thema, das ihr bearbeitet habt, uns verbindet schon mal ein ganz wichtiges Thema, nämlich das ist das Genre der Musik, in dem ihr unterwegs seid, in dem ich unterwegs bin, das ist nämlich Heavy Metal und Rock oder Hard Rock. Besser gesagt, Rock ist ja heute irgendwie alles, aber dann auch die härteren Gangarten, das heißt so Festivals wie Wacken und sowas ist uns allen da bekannt. Ich habe euch, glaube ich, dort auch auf Fotos gesehen. Ihr wart dieses Jahr auch dabei, ne?
Auf jeden Fall. Wir
Genau.
haben im Schlamm gekämpft und haben dort unter anderem unser Buch promoten dürfen in verschiedenen Varianten von einer Pressekonferenz über Lesungen bis hin sogar zu Autogrammstunden und Selfies mit Lesern. Das war ziemlich abgefahren für uns.
Mit Fans, ja, das ist echt toll.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist ja super. Okay. Klasse, Mensch, dann lass uns da mal einfach einsteigen. Also, wir leben ja so ein bisschen so in so einer digitalen Welt, in denen ja die Menschen Orientierung suchen, was ist richtig, was ist nicht so richtig. Und sehr viele Menschen ja leiden in Anführungsstrichen, beziehungsweise bemerken selber, dass sie ja mit den digitalen Verführungen auf Smartphone und Co. häufig nicht so richtig zurechtkommen. Und dann gibt es seit Jahren so diesen Begriff, der durch die Szene gehypt wird, wie Digital Detox beispielsweise, also das sich Entgiften in Anführungsstrichen von digitalen Medien. Und jeder, der das versucht, ist immer ganz happy. Ich bin eher so der Ansicht, das ist ein sehr radikales Mittel, weil irgendwie so ganz ohne geht's nicht und mit zu viel geht's aber auch nicht. Man muss irgendwie so den Weg in der Mitte finden. Und jetzt komme ich so ein bisschen so aus der buddhistischen Ecke und da ist natürlich der Begriff der Achtsamkeit natürlich in eurem Buch, also nahezu auf jeder Seite ins Auge gesprungen. Wie kamt ihr denn oder was verbindet euch denn zu diesem Thema der Achtsamkeit? Vielleicht kann das einer von euch mal kurz erörtern.
Also zum einen sprichst du da ein ganz wichtiges Thema an. Die Dosis macht ja auch das Gift. Das ist nicht nur beim digitalen Konsum, sondern bei so gut wie allem der Fall. Das ist das eine. Und die Achtsamkeit, das ist das wertfreie Wahrnehmen des gegenwärtigen Momentes. Das heißt, du kannst mit Hilfe der Achtsamkeit dann auch erfühlen und herausfinden, was das gerade mit dir macht, was du da digital erlebst, in welchen Mengen auch immer. Da möchte ich später drauf eingehen, was das an Emotionen auslöst. Mich verbindet neben der Musik ja auch die Achtsamkeit mittlerweile. 2011 wurde ich quasi zur Achtsamkeit geschleudert durch die Musik, durch exzessives im Hier und Jetzt sein, allerdings sehr unachtsam und habe durch ein Schleudertrauma, was dann 1,5 Jahre Dauerschwindel mit sich gebracht hat, zur Achtsamkeit gefunden. Da war auch Jon Kabat-Zinn mit seinem Mindful-Based Stress Reduction Kurs ganz stark dran beteiligt, weil dadurch wurde eine solide Basis geschaffen, worauf ich auch viele Weiterbildungen und Coachings genommen habe, selber zum Coach ausgebildet wurde und daraufhin eben auch jetzt Mentaltrainerin bin und somit auch noch viel mehr Menschen erreichen kann, was gerade, wie wir ja hier gerade drüber sprechen, im Business-Kontext unglaublich wertvoll ist, sich seiner Gedanken, damit verbundenen Gefühle, Emotionen, der somit körperlichen Reaktionen verbunden, sich dessen gewahr zu werden, was das mit einem macht, nicht nur im Hier und Jetzt, sondern dauerhaft. Und das ist neben der Kommunikation ein Hauptschwerpunkt.
Und Uwe, du bist so dann irgendwie, ihr seid euch über den Weg gelaufen oder kennt euch schon länger. Wie kamst du zu dem Thema?
Grundsätzlich glaube ich, habe ich, bevor ich diesen Begriff für mich kannte, habe ich generell damals schon länger so Themen wie Yoga und Meditation für mich in meinen Alltag integrieren können, auch zwischen den ganzen Festivals und Konzerten und Schallplatten, die ich ewig schon gehört habe und auch schon länger in diesem Business arbeite. Ich habe allerdings vor 3 Jahren einen schweren Schicksalsschlag erlitten, und habe 3 Monate zu Hause gesessen und keine Musik hören können, was für mich eine unglaublich schwere Zeit war. Ging einfach nicht, und durch einen Zufall hat mich Jana über LinkedIn kontaktiert, zu einem Zeitpunkt, wo wir uns nicht kannten. Sie hat mich als ja, potenziellen Coachee für ihr Coaching-Programm identifiziert und hat mich eingeladen zu einem freien Online-Seminar, wo man das Thema Gedanken- und Emotionskontrolle mit Hilfe der Rockmusik als Thema hatte. Ich fand das irgendwie interessant und dachte, okay, vielleicht hilft mir das ja so ein bisschen. War dann an einem Sonntag in ihrem freien Seminar, was besonders lustig war. Es war vorher so aufgetragen, kommt bitte alle in eurem Lieblings-Band-T-Shirt. Und bevor die Frage kommt, ich habe ein Band-T-Shirt von Lynyrd Skynyrd angehabt, habe mir das angehört und fand das irgendwie sehr inspirierend. Wir haben daraufhin ein Einzelgespräch gehabt, wo es dann darum ging, dieses Coaching-Programm letztendlich genauer vorgestellt zu bekommen. Und ich habe mich dann entschieden, vielleicht auch, weil ich es einfach wissen wollte, ob es mit Musik geht, weil die Musik mich immer mein ganzes Leben begleitet hat, privat wie beruflich, und habe mich darauf eingelassen, ihr Coaching-Programm zu machen. Dieses Programm war im Grunde genommen eine tägliche Begleitung mit ja, WhatsApp-Nachrichten, mit leichten Tipps für Atemübungen oder Spaziergängen in der freien Natur. Auch mal Digital Detox, das Handy mal einfach 10 Minuten ausmachen und einfach nur durchatmen. Und ich habe dann gemerkt, dass diese an sich sehr einfachen Hacks, die sie hatte, mir nach 2 Monaten wirklich, und es war eine lange Zeit, aber ich habe es einfach durchgezogen, weil ich es wissen wollte. Und nach 2 Monaten ging es mir wirklich besser. Und daraufhin war so bei mir das Gefühl, lass uns doch jetzt mal sprechen, wie kann ich dir denn Gutes tun? Aufgrund eines großen Netzwerks aus dem Musikumfeld, und Janas Wunsch war im Grunde genommen, mit Künstlern zu sprechen, vielleicht auch Künstler zu coachen. Und daraufhin haben wir uns dann mal persönlich getroffen, vor 2,5 Jahren, und seitdem gehen wir auch gemeinsam durchs Leben. Und das Ergebnis war zunächst ein Mindful Metal und Rock Magazin, das Janas Künstlernamen trägt, Solveig. Mit wo wir mit vielen Musikern gesprochen haben, die du auch alle kennst und wahrscheinlich magst. Diese Musiker haben wir dann wie hier jetzt per Zoom gesprochen. Das waren unter anderem Doro Pesch und Rudolf Schenker, die wir mit sehr gezielten Fragen eben nicht zur neuen Platte oder zum neuen Bandmitglied oder zur neuen Tournee, sondern sehr gezielt, wie sie in ihren herausfordernden Lebenssituationen als Musiker an der einen oder anderen Stelle umgegangen sind. Und wir waren überrascht gewesen, wie offen sie mit uns gesprochen haben. Sicherlich hat auch geholfen, dass mich viele der Musiker eben auch schon seit vielen Jahren kennen. Und wir haben diese Interviews gesammelt, 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 haben erst ein viel beachtetes, kleines, digitales übrigens, Musikmagazin rausgegeben, von dem es mittlerweile 5 Ausgaben gibt. Und haben im letzten Jahr überraschend den Anruf eines sehr großen Verlages bekommen. Es gehört zu Random House, Bertelsmann, nämlich der Ariston Verlag, bekannt für seine erfolgreichen Persönlichkeitsentwicklungsbücher. Und die haben dann letztendlich uns den Auftrag gegeben, ein Buch zu schreiben. Und in diesem ganzen Prozess habe ich das Thema Achtsamkeit für mich erlernt. Nicht nur in der Phase, wo es mir nicht gut ging, sondern auch insbesondere, seitdem ich mit Jana seit 2,5 Jahren im Prinzip dieses ganze Thema auch lebe.
Ja, danke für den Insight hier zu dem Thema. Naja, also es ist schon tatsächlich so, ne, dass diese Musik ja eine sehr emotional geladene Musik ist, diese Genre. Und ja, das wissen wir ja, all die, die das ja lieben, die diese Musik lieben, einfach ja auch als ja, Kanal nutzen für Aggressionsabbau oder manche auch für Aufbau. Aber die meisten doch eher für den Abbau, ne? Das ist tatsächlich so. Und ja, und letztendlich dann auch ein fester Bestandteil dann für die eigene Lebensführung ist. Das ist, ne?
Da sprichst du wieder ein super Thema an, denn das könnte man auch ganz wunderbar jetzt so beschreiben, weil wir ja die kraftvolle Verbindung von Achtsamkeit und Heavy Metal kreieren, schaffen und herüberbringen wollen mit der komplexen Wirkung. Und du sagst was ganz Wichtiges mit dem Heavy Metal, mit der Musik. Und da möchte ich auch andere Genres mit einbinden, ja, weil jeder empfindet ja was anderes bei verschiedenen Musikrichtungen. Du lebst es aus, ja. Es ist wie ein Katalysator für deine ganzen Emotionen, die in dir sind. Und du verbindest dich ja dann mit der Musik. Der Heavy Metal bringt's zum Ausdruck und die Achtsamkeit, die macht's sichtbar. Und mit der Achtsamkeit kannst du das alles wertfrei wahrnehmen und mit
Ja.
Metal kannst du's ausleben.
Ja, jetzt sehr schön, danke. Und jetzt überlege ich gerade so, gucke ich so in meine Historie. Ich meine, als ich angefangen habe, Musik zu machen, war das Besondere der Musik halt besonders wild zu sein und besonders laut zu sein und besonders aggressive Musik zu machen. Das hat ja mit Achtsamkeit erstmal, das steht das ja so ein bisschen im Widerspruch, ne? Also das Genre, wenn ich jetzt so an die harten Untergenres denke von, was weiß ich, Speed Metal und ähnliches Gedöns und so weiter. Das hat ja mit Achtsamkeit auf den ersten Blick erstmal nicht sehr viel zu tun, ne? Aber lass uns da reinleuchten, weil es ist hochinteressant, denn ihr habt ja einige sehr, sehr interessante Leute oder Bands euch angeschaut. Wenn ich da mal nur so über in euer Buch hineinschaue, so ein Typ wie Tom Petty natürlich oder Van Halen kennt natürlich jeder. Boston, vielleicht nicht jeder, aber die frühere Generation auf jeden Fall. Twisted Sisters natürlich auch, Megadeth, der heute oder die heute noch unterwegs sind und so weiter und so fort. Was war denn so, vielleicht habt ihr so ein Beispiel, so ein Highlight, wo er sagt, irgendwie so, da war eine Künstlerin oder ein Künstler oder eine Band, die gesagt hat, also wären wir nicht achtsam gewesen, dann wären wir schon längst im Drogenexzess untergegangen oder in was auch immer. Fällt euch da spontan was ein?
Ja, wir haben, also letztendlich ist es so, die Aufteilung, die du gerade aufgezählt hast, ist so, wir haben einerseits jedes Kapitel, was wir geschrieben haben, mit einem sehr bekannten Rock- oder Metal-Song belegt und die Auswahl ist tatsächlich von Tom Petty bis Sepultura, ziemliche Bandbreite. Und andererseits haben wir Musiker befragt, primär aus dem deutschen Raum, aber auch ein paar internationale Stars, wie zum Beispiel Joey Tempest, den Sänger von Europe. Oder Glenn Hughes, der viele Jahre bei Deep Purple war in den 70ern in der Phase zwischen Burn, Stormbringer und Come Taste the Band, jetzt bei Black Country Communion ist. Aber wir haben viele Musiker befragt, zu denen wir über verschiedene Möglichkeiten direkten Zugang hatten. Und wir waren tatsächlich überrascht, dass gerade diese sehr harten Burschen, und jetzt nehme ich mal als Extrembeispiel Schmier, Sänger, Bassist von Destruction, oder auch Mille Petrozza, Sänger und Gitarrist von Creator. Dass diese Jungs, die ja mittlerweile auch kurz vor der 60 stehen, extrem achtsam unterwegs sind. Und das hätte ich so nicht erwartet. Also ich meine, auf der Bühne sind es zwei absolute Tiere seit 40 Jahren jeweils. International bekannt, was ja auch immer erstaunlich ist, dass man mit dieser harten, aggressiven Musik auf der ganzen Welt Erfolg hat. Ich bin sehr gespannt, von Creator kommt ja jetzt demnächst ein Film ins Kino. Bin ich sehr gespannt, was da erwartet. Wir haben jetzt vor kurzem den Film von Destruction gesehen, der ja auch im Kino war, was auch krass war, ja. Also wie da so der weltweite Erfolg so einer Band, dass die da in Südamerika in einem ganz anderen Land auf der Bühne stehen und abgefeiert werden, teilweise noch viel, viel größer sind als in Deutschland. Aber die beiden Musiker, die ich persönlich eben seit 40 Jahren kenne, haben sich jeweils mit ihren Themen extrem geöffnet und gezeigt, wie achtsam sie unterwegs sind. Beim Schmier war es primär, sag ich mal, die körperliche Variante, dass er sehr viel, der ist ja sehr groß, und auch sehr, sag ich mal, kräftig im Sinne von muskulös, nicht im Sinne von kräftig dick. Der macht halt Sport, 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 extrem, aber er macht auch, und das hat er uns verraten, zwischendurch auch immer wieder gerne einen Powernap, auch vor einer Show, um dann wieder auf der Bühne voll fokussiert Vollgas zu geben. Und bei Mille Petrozza von Creator ist vor allen Dingen das Thema gesunde Ernährung, vegane Ernährung ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo er vor allen Dingen auch Jana beeindruckt hat mit den Statements.
Ja, absolut. Also das wird wahrscheinlich den einen oder die andere sehr überraschen. Ich fand es auch sehr beeindruckend, gerade was Wolf Hoffmann erzählt hat, also auch über die Dankbarkeit, über Werte, ja. Also es laufen also durch die Bank weg jeden Musiker, den wir hier befragt haben oder der uns sein Herz, sein Innerstes geöffnet hat. Die wirken alle sehr selbstreflektiert. Auch der junge Hannes Braun von Kiss in Dynamite und der Ralf Schepers, wie er da auch über die Achtsamkeit spricht, zum Beispiel auch dann von außen alles quasi mit Kopfhörern abschallen, damit er so seine wirkliche Ruhe findet. Und wie gesagt, auch Danny Vaughan von Taiketto. Also es ist hochspannend und wir bringen da eben die interessantesten und verbindendsten Themen in Form von diesen Zitaten aus den großen, gehaltvollen Interviews, das würde noch mal ein Buch füllen, ja, bringen wir in die Kapitel mit ein, damit möglichst viele Menschen, Musikinteressierte auch da möglichst viel Mehrwert bekommen und die Tools für sich mitnehmen können, was sie eben brauchen, um bewusster zu sein. Also dieses Bewusstsein zu schaffen, das ist auch ein Hauptanliegen für uns mit diesem Buch, sich seines selbst bewusst zu werden. Und dann, was eben so unglaublich wichtig ist, ist das mit der Kommunikation, bewusst kommunizieren und eben bewusster leben und damit ein bisschen rücksichtsvoller und ja, selbstwirksamer mit sich selbst und allen anderen umzugehen.
Ist da grundsätzlich ein ja auch ein sehr selbstbestimmtes Interesse natürlich auch länger, gesünder, älter zu werden, ne? Irgendwo, da fallen mir gleich die Jungs von AC/DC ein, die ihr ja auch in eurem Buch aufgegriffen habt, die ja nun auch gerade in Deutschland auf Tour sind, ich natürlich am Sonntag in Karlsruhe dabei sein werde. Aber AC/DC sehe ich eigentlich immer nur so. Ich meine, ich bin wirklich seit meiner frühesten Kindheit verfolge ich die. Die haben eigentlich schon immer alle geraucht. Und vom Alkohol waren sie auch grundsätzlich nie so richtig abgeneigt, wenn ich so an Phil Rudd denke, der heute nicht mehr dabei ist bei der Band. Was habt ihr denn von AC/DC da mitgenommen? Ihr habt gesagt, okay, die haben so die Routine für ihren eigenen frühen Morgen gefunden. Was machen die denn?
Das ist ja die Interpretation bei uns gewesen. Also AC/DC stehen ja letztendlich für eine sehr konsequente Fortsetzung ihrer musikalischen Roots. Die haben ja im Grunde genommen seit der ersten Platte, die ja noch in Australien erschienen ist, aber dann auch ihre erste internationale Platte High Voltage, haben sie ja im Grunde genommen ihren Sound nicht verändert. Viele andere Bands haben ja dann in den 80ern und vor allen Dingen in den 90ern ihre Sounds komplett umgedreht. Man denke mal hier zum Beispiel an Metallica, die haben sich die Haare abgeschnitten, haben sich auch zum Teil ein bisschen geschminkt, haben dann mit Load und Reload Alben mit Country-Einflüssen gemacht und auch quasi ja andere musikalische Einflüsse zugelassen, was auch an sich okay ist. Heute hatten wir hier die Diskussion mit Janas Kindern übrigens, die noch im Teenageralter sind, über Iron Maiden, die ja auch, sage ich mal, nach den 80ern eine erstaunliche Wandlung gemacht haben und jetzt auch wieder eher so zurückgefunden haben zu den Wurzeln, zumindest live. Wir haben sie jetzt vor 3 Wochen gesehen, mit den alten Songs aus den 80ern, allerdings mit einer sehr modernen digitalen LED-Show hinten dran. Bei AC/DC war das eigentlich nie so. Die haben ihre 3 Akkorde seit 1974 durchgezogen und das jetzt quasi über 50 Jahre. Wir haben AC/DC letztes Jahr gesehen in Gelsenkirchen. Und diese Power, die Angus vor allen Dingen auf der Bühne hat, das ist schon erstaunlich. Als langjähriger Kettenraucher, trinken, glaube ich, da ist er schon lange von weg. Malcolm war, glaube ich, jemand, der gerne mal was getrunken hat und Brian ist, glaube ich, auch kein Kostverächter. Aber bei denen ist es so, zumindest ist es so meine Wahrnehmung, dass sie vieles ganz anders machen, als es nicht in einem Lehrbuch steht und man das gar nicht auch in ein Lehrbuch reinpacken kann, weil vieles von denen einfach durch eine leicht kauzige Art zumindest nach außen so wirkt, als wären manche Sachen einfach sehr spontan gesteuert. Dennoch ist es so, dass sie, wie viele Musiker übrigens, die wir in unserem Buch zitiert haben, uns eigentlich in den Songs, insbesondere in den Texten, so versteckte Botschaften dargelassen haben. Und da haben wir in unserem Buch ja letztendlich das aufgegriffen. Und das Buch ist ja aufgeteilt in drei große Kapitel. Der erste Teil, Rock Your Mind, ist ja primär von Jana geschrieben und das war auch damals quasi das Thema ihres offenen Online-Seminars. Und mit dem Thema ist sie ja auch schon seit mehreren Jahren unterwegs in Unternehmenscoachings. Da geht es quasi um den mentalen Part, ich würde mal eher sagen, den theoretischen Part in dieses ganze Thema Achtsamkeit mit Studien, mit Fakten, mit Daten. Was ist es überhaupt? Was macht's mit dir? Und was habe ich davon? In meinem zweiten Part, Rock Yourself, geht es eigentlich primär um, wie führe ich es dann aus? Also ich sag mal, den exekutiven Part, wo man exemplarisch meinen Tagesablauf bekommt, wie ich durch den Tag anhand von einer strukturierten Playlist, gleite. Ich bin seit vielen, vielen Jahren als Freiberufler unterwegs und habe eben keinen geregelten Arbeitstag, der jeden Tag um einer gewissen Zeit beginnt und an einer gewissen Zeit endet. Und zwischendurch hat man auch gewisse Sachen, die einfach fest implementiert sind, wie das Mittagessen mit Kollegen. Sondern bei mir ist es so, ich habe jeden Tag neu zu planen oder am Abend davor und da hilft mir eine Ansammlung von Routinen extrem, erstmal in den Tag reinzukommen, damit ich morgens eben nicht gleich schon mit ziemlich viel Müll und E-Mails von anderen Leuten überfrachtet werde, sondern erstmal in meinem Tempo, auch ganz wichtig, in meinem Tempo erstmal in den Tag reinfinde. Da habe ich eben eine Reihe von Routinen und das Ganze zieht sich dann über den Mittag, Nachmittag in den Abend bis hin zum Enter Sandman, das ist der letzte Song des Tages rein. Und der dritte Teil im Buch handelt, Rock Your Age handelt vom Älterwerden mit der Kraft des Rock'n'Roll, dass man eben auch im Alter seine Jugend feiert, angelehnt an den Titel Celebrate Youth. Und der gerade von Jana zitierte Danny Vaughan von der Band Taiketto, die jetzt nicht wirklich jeder kennt, aber sie haben halt Anfang der 90er mit dem Song Forever Young eine absolute Hymne geschrieben für all die Rockfans, die quasi ja das bis an ihr Lebensende hören. Und jetzt nochmal zurück auf AC/DC. Kurioserweise gab es als Vorstufe, und das war eine Idee im letzten Jahr, als diese AC/DC die erste Tour angekündigt wurde, die waren ja letztes Jahr schon mal da, gab es mal als Vorstufe eine Idee, meine Routinen nur an AC/DC-Songs lang zu hangeln. Und da habe ich schon mal sowas. Naja, so ein Skript, eigentlich war es eine Idee vielleicht auch eher für so ein Seminar, weil Jana hatte halt hat den theoretischen Teil gehabt mit Rock Your Mind und ich habe gedacht, naja gut, ich könnte ja vielleicht anhand von AC/DC-Songs meinen Tagesrhythmus beschreiben. Und da war ich schon sehr weit, aber letztendlich war es dann so, dass es doch nicht auf den Markt kam und ich habe mich dann entschlossen, das nicht zu machen, habe aber dann, als jetzt der Auftrag mit dem Buch kam, habe dann das wieder hervorgeholt und habe zumindestens zwei AC/DC-Songs zum Start in den Tag genutzt, nämlich It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock'n'Roll. Der erste Song auf dem ersten internationalen Album mit dem schönen Dudelsack-Solo statt Gitarren-Solo in der Mitte. Ein Song, der für AC/DC-Verhältnisse auch ungewöhnlich lang ist, mit über 5 Minuten. Und der gibt im Grunde genommen das Tempo vor, dass es halt manchmal ein sehr steiniger Weg ist, den man so vor sich hat, aber es lohnt sich im Grunde genommen immer dran zu bleiben, um an die Spitze zu kommen. Und ich habe das eben übertragen, auch auf meinen Arbeitsalltag, Businessalltag, einfach immer dranbleiben, ganz, ganz wichtig. Und der zweite Song, der mich dann eigentlich in den Tag rein katapultiert, ist TNT. Ein typisch kurzer Song von AC/DC mit knapp 3 Minuten. Und der Song ist letztendlich darauf gemünzt, dass ich morgens, wenn der Wecker auch eher etwas früher klingelt, als es eigentlich müsste, einfach ich mit einem Dynamitstart in den Tag starte. Und zwar eben nicht noch dreimal die Snooze-Taste drücke, sondern mich bewusst auch mit einer eisernen Disziplin zwinge, zu sagen, ich stehe jetzt auf. Wecker klingelt, egal, oh Scheiße, bin nur müde, ich stehe jetzt auf. Und habe quasi bewusst die Dynamitstange in der Hand, und gehe damit in den Tag. Und deswegen begleitet mich ACDC gedanklich in jeden Tag.
Genau, wenn ich da auch noch ergänzen darf. Also das sind alles erprobte Tools, die wir wirklich auch leben und lieben. Die werden flexibel eingebunden in den Tag und wir haben das Rad nicht neu erfunden. Doch wir haben all die tollen Tools, Instrumente in Rock gepackt und so gut, wie wir es für richtig und wichtig empfinden, strukturiert in diesem Buch Amplify Your Life wiedergegeben. Und die schöne Bestätigung, das setzt dem Ganzen die Krone halt auf, sind die Musiker, die das wirklich auch zum Teil ebenso leben. Es gibt immer überall irgendwo Schnittmengen, mag sich hier vielleicht auch der ein oder die andere finden. Und das ist einfach das Schöne. Es wird überall bestätigt und gerade von den Musikern, die ja nur auch Menschen sind, die auch einen aufreibenden Alltag haben, gerade wenn es auf Tour geht oder im engen Bandkontext, gerade was Kommunikation angeht, wenn es darum geht. Und das ist einfach das Schöne und gerade die Musiker oder die Menschen im Allgemeinen, es geht um das Lebensgefühl, was wir empfinden, was wir dem Leben gegenüber empfinden, uns selbst, den Menschen, dem Umfeld. Und da sind wir auch bei der 11, die wir aufdrehen wollen, ja, den Verstärker auf 11, damit das Lebensgefühl vielleicht noch ein bisschen schöner sein kann. Es sind, wie gesagt, alles Anregungen, Tools, die man dafür nutzen kann, den Verstärker immer etwas intensiver aufzudrehen. Und das sieht man eben bei den Musikern, wenn die auf der Bühne so aufblühen und ihren Rockstar frei präsentieren und im Rampenlicht stehen lassen. Und das möchten wir bei den ganzen Menschen, die das Buch lesen und auch in die Umsetzung gehen, auch so herauskitzeln, dass die ihren inneren Rockstar so entfachen.
Naja, ich wünsche euch das so sehr, dass ihr damit sehr erfolgreich werdet, ja, um diese Botschaft bei sehr vielen Menschen dann auch einzubringen. Und ihr seid ja auf einem sehr, sehr guten Weg dahin. Also, das wäre natürlich ganz klasse. Was mich auch angesprochen hat, war die Band Scorpions selber. Da habt ihr dann ein Kapitel zugeschrieben, wecke die Leidenschaft in dir. Oder auf Englisch eine Passion Roots Game. Also, ich versuche bei vielen Menschen in meiner Arbeit nun auch Menschen zu begeistern und auf die Frage, irgendwie, was soll ich mit meinem Leben anfangen, kommt meine Gegenfrage, was sind deine Leidenschaften? Und dann kommt da meistens nichts. Was kann man von den Scorpions lernen, wirklich, von diesen alten Hunden, die da schon so ewig auf der Bühne stehen?
Ja, das war das Gespräch mit Rudolf Schenker.
Ja.
Das war eigentlich das zweite, was wir für unser Solveig-Magazin überhaupt gemacht haben. Das Gespräch war im Winter 22, 23. Rudolf Schenker war in Thailand und hat auf einer Terrasse gesessen, umringt von Palmen. Ich gehe mal davon aus, dass er irgendwie Urlaub gemacht hat und hat mit uns gesprochen, sehr, sehr ausführlich. Und hat uns in einer sehr blumigen Sprache auch erzählt, dass es sein Wunsch war, 1965, als er die Band gegründet hat, damals ja noch mit ganz anderen Musikern, war sein Wunsch, ein internationaler Rockstar zu werden. Und da hat man ihn in Hannover damals Mitte der 60er auch noch ziemlich belächelt. Er hat dann bei seinem Vater, der, was war das, irgendwas mit Bau, Architekt, Bauunternehmer, irgendwie sowas, ich weiß es jetzt nicht, müsste ich noch mal im Buch nachlesen, hat also ein Buch gefunden, da ging es quasi um das Thema Yoga und hat dadurch quasi in diese damals noch sehr sagenumwobene Praxis reingefunden, zu einer Zeit, als auch andere Musiker international so indische Gurus entdeckt haben. Da gibt es ja auch Kapitel wie die Beatles und auch Eric Clapton mit so einem indischen Meister unterwegs waren. Deswegen haben ja die Beatles, glaube ich, auch so einen Trip nach Indien gemacht und dann George Harrison hat dann die Sitar entdeckt für sich. Also aus dieser Phase kommt das alles. Und Rudolf Schenker hat das also in Deutschland quasi aufgegriffen. Sicherlich nicht als Einziger und nicht als Erster, aber zumindest hat er sich quasi als, ja, damals hat er es wahrscheinlich noch nicht als Mindset gehabt, ja, sondern hat sich halt als Ziel gesetzt, ich will international erfolgreich sein. Und er hat dann, als die Band im Grunde genommen 72, 73 so langsam richtig ins Rollen gekommen ist, haben sie ja in Deutschland noch gar keinen Erfolg gehabt. Und er ist dann quasi mit seinem Bus immer nach Holland gefahren und hat da schon Auftritte gehabt. Und er hat sich aber diesen eisernen Willen bewahrt, ich will erfolgreich werden. Und man weiß es ja heute, dass die Scorpions zunächst einmal international größer waren, vor allen Dingen in Japan, Ende der 70er, da sind sie auf einmal irgendwie hingeschleudert worden, haben dann auch Anfang der 80er in den USA einen Riesenerfolg gehabt, mit No One Like You und der Animal Magnetism. Und in Deutschland, ja, mit Still Loving You ging es so langsam erstmal los und dann haben sie ja nochmal die Kurve über Russland bekommen. Natürlich endete das dann hinter mit Wind of Change, aber davor haben sie ja schon in Russland viele Shows gespielt und erst dann, Anfang der 90er mit Wind of Change, sind sie ja in Deutschland wirklich auch zu einem großen Act geworden, sind dann aber auch, als der klassische Metal runterging und die Leute ganz andere Sachen gehört haben, von New Metal über Alternative, über Grunge und Co., sind die Scorpions in Deutschland in Vergessenheit geraten. Und jetzt eben quasi, nachdem sie schon 60 Jahre am Start sind, haben sie letztendlich die große Show in Hannover gespielt, mit, weiß ich nicht, 60.000 Leuten. Und haben sich da quasi nochmal richtig auch feiern lassen können. Man muss jetzt gucken, wie es bei denen weitergeht. Die sind natürlich jetzt auch schon weit über Mitte 70, wie weit man da noch lange ausschweifende Tourneen erwarten kann. Aber hey, auch die Stones sollen nochmal kommen. Also würde mich überraschen lassen. Und das Thema Leidenschaft ist, glaube ich, was, was eben Rudolf Schenker immer angetrieben hat. Die Leidenschaft bei ihm war eben dieser Traum, Rockstar zu werden. Und da hat er alles andere untergeordnet. Also auch seine Karriere als Elektriker, die er ursprünglich mal hatte. Er war ja auch so ein bisschen der Bandelektriker und hat sich so um die ganzen technischen Sachen am Anfang gekümmert, so in den 60ern. Hat er dem untergeordnet, dass er im Grunde genommen Rockstar werden will, wie auch immer.
Und diese Energie hat er dann auf die Mitglieder übertragen, sodass natürlich die Energie von den einzelnen Personen in der Band dann auch nochmal auf dieses Ziel fokussiert wurde und gebündelt wurde. Und ja, über die Zeit führte das dann, wie Sie ja sehen, sehr zum Erfolg.
Ja, aber da ist ja auch die Leidenschaft dann schon ein egoistisches Interesse auch, ne? Also ich möchte der Super Rockstar werden oder ich möchte Millionär werden oder ich möchte dies oder jenes oder sowas, ne? Das hat das, ich weiß nicht, ist das, kann das Leidenschaft sein? Also dass dann diese Leidenschaft oder ist es eher die Leidenschaft zur Musik? Ich meine, er ist ja auch nicht der schlechteste Gitarrist, die ganze Familie ist Gitarreros und Gitarreros. Also irgendwo ist es eher so die Leidenschaft, jetzt sein Ego zu erreichen oder vielleicht auch eher die Leidenschaft, das, was er tut, nämlich Musik zu machen, vielleicht eher, weil das ist ja auch so ein Ritt, was der gemacht hat, ne? Oder auch die Welttourneen, ne? Das sind ja Ritte.
Ja, das ist richtig. Und viele Scorpion-Songs handeln ja auch von diesen Ritten. Also Always Somewhere, ein Song, der darum geht, dass er allein im Hotelzimmer sitzt und an seine Frau denkt. Also in dem Fall wahrscheinlich war es eher Klaus Meine, der Sänger. Und viele dieser Songs handeln ja davon. Auch Zoo ist ein Titel, hat er uns mal in einem anderen Interview erklärt, wie er den geschrieben hat, in den USA in einem Hochhaus. Als er quasi im Fernsehen von einer Jagd von gesehen hat, wie jemand, weiß nicht, Bank überfallen oder auf jeden Fall die Polizei hat jemanden verfolgt, Hubschrauber hat sozusagen den auch noch verfolgt und er saß in einem Hotel und der Hubschrauber ist vorbei und hat dann gesehen, dass da quasi diese Flucht vor dem Verbrecher war und das wurde auch bei CNN noch live übertragen und in dem Moment hat er das alles gesehen und hat sich diesen Text ausgedacht von Vesu zusammen mit Klaus Meine. Aber auch zurückkommen auf deine Frage, das Thema Passion, Leidenschaft, haben wir in dem Buch für uns so interpretiert, dass es ganz wichtig ist, dass jeder selbst, insbesondere dann, wenn er auch familiär eingebunden ist, nicht nur im Job, sondern auch familiär, dass er für sich eine Insel raussucht, wo er einfach sich selbst ist. Also, und das im Grunde genommen durch ein Hobby manifestiert werden kann. Also, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man abends nach Hause kommt und man hat da vielleicht oder hoffentlich seine Familie, die auf einen einstürzt und vielleicht noch kleinere Kinder. Die Frau möchte vielleicht auch erstmal beachtet werden oder möchte, dass der Müll runtergebracht wird oder was ich Essen gekocht wird, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man für sich eine Insel hat und wenn es 5 Minuten am Tag sind oder vielleicht das am Wochenende was, auf das man sich freut, dass man für sich ein Hobby sucht, wo man einfach abschalten kann, wo man eben nicht an den Job denkt, wo man einfach für sich selbst auch ein Stückchen da ist. Und dieses Hobby können unterschiedliche Sachen sein. Das können sportliche Aktivitäten sein. Das können vielleicht auch Buchlesen in einem separaten Raum sein oder einfach unterm Kopfhörer. Mein Hobby ist halt Schallplatten sammeln und das habe ich tatsächlich auch noch gar nicht so lange. Also ich habe natürlich in den 80ern, ich bin übrigens genauso alt wie die Scorpions, bin 65 quasi gegründet worden und habe jetzt genau wie die Scorpions dieses Jahr meinen 60. gehabt. Und ich habe in den 80ern, als ich Teenager war, natürlich aktiv Schallplatten gesammelt und damals, weil ich ja eben schon sehr früh Musikjournalist war, habe ich auch viele Schallplatten bekommen oder mir von Künstlern signieren lassen, aber habe dann mit meinem Umzug aus meiner Geburtsstadt Dortmund nach Frankfurt Anfang der 90er, habe dann viele der Schallplatten einfach verkauft. Die CD kam raus, das fand ich irgendwie viel handlicher. Ich konnte auch die vielen Schallplatten, die ich hatte, nicht in meinen Auto-CD-Player stecken. Spotify und Bluetooth-Playlist und so gab es ja noch nicht. Und ich hatte die Musik immer gerne um mich herum, gerade weil ich mir sehr viel Auto gefahren bin, über die A45 zwischen Frankfurt und Dortmund. Und habe dann die Schallplatte für mich ad acta gelegt. Bestimmt 30 Jahre. Ich bin mehrfach umgezogen von Frankfurt nach Berlin und zurück. Und habe dann erst so vor knapp 4 Jahren, eher durch einen Zufall und dass man dann sich auch mal mit anderen Leuten unterhält als nur den üblichen, festgestellt, wie toll es doch ist, Schallplatten zu hören, zu besitzen, anzuschauen. Sich die Cover anzugucken, die Texte zu studieren. Ach, der hat da mitgespielt und der Produzent war doch auf diesem Album. Und damit höre ich Schallplatten oder generell die Musik, muss ich sagen. Die Musik höre ich jetzt viel anders als die Jahre davor, wo ich sie primär digital konsumiert habe. Und seitdem ich jetzt Jana kenne, ist es so, dass wir das eben auch gemeinsam genießen und viele Abende auf der Couch verbringen und gar keinen Fernsehen mehr gucken oder auch Bücher lesen, sondern Schallplatten hören und zwar mehrere hintereinander, die uns quasi in den Sinn kommen oder wo wir sagen, heute Abend machen wir mal ein Queen-Abend und dann hören wir uns die erste an. Irgendwie dann News of the World und dann vielleicht noch eine der letzten und stellen dann fest, wow, die haben aber in den Queen gab es ja gar nicht so lange für den Stellenwert, die diese Band hat, haben wir ja eine erstaunliche Zeitreise gehabt. Das kann man übrigens auch mit AC/DC machen, aber da sind die Unterschiede nicht so groß, die man feststellt. Außer, dass man fairerweise sagen muss, ab der For Those About to Rock waren nicht mehr so viele Hits dabei, die man heute noch gerne hört. Und deswegen wirst du am Sonntag, ich will nicht viel vorwegnehmen, aber Sonntag in Karlsruhe vorwiegend Sachen hören, die alle bis 82 erschienen sind.
Ja, wunderbar. Ist genau mein Ja.
Also, ich kann das auch nur unterstreichen, gerade mit dem achtsamen und bewussten Schallplatte hören. Das ist ganz wunderbar auf so vielen Ebenen. Und deine Frage finde ich sehr philosophisch. Denn darüber lässt sich ja wirklich großräumig diskutieren und besprechen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, solange keiner zu Schaden kommt und du dieses innere Feuer in dir spürst, das ist letztendlich, ist es ja was Gutes. Wenn sich dann dein Ego einschaltet, das kannst du eben mit der Achtsamkeit feststellen. Aber, denn die Intention dahinter ist das Entscheidende. Und wie gesagt, solange keiner zu Schaden kommt und im Musikkontext, ey, was ist das eine Bereicherung für diese Welt? Wenn du deins, was dich antreibt, dein inneres Feuer, wenn du das rausbringen möchtest und du berührst Menschen, und weltweit, je nachdem, wie erfolgreich du dann wirst, hey, dann ist das was Gutes für diese Welt. Und das ist letztendlich wiederum nur meine Bewertung. Andere Menschen mögen andere Bewertungen über Musik haben. Das ist ein anderes Thema. Doch solange du was Gutes tust, was dir gut tut, sich gut anfühlt, dich strahlen lässt und andere Menschen auch strahlen lässt und sie, wie gesagt, tief berührt, ist das in meinen Augen was Gutes. Und jeder sollte sich dann fragen, ich meine, warum machst du das, was du tust? Machst du das aus Ego-Gründen? Machst du es, weil es in dir brennt? Dieses Buch haben wir geschrieben, Weil es in uns brennt, weil es raus will. Und vielleicht mag da auch ein bisschen Ego dabei sein. Doch also wirklich mein größter Wunsch ist es, viele Menschen zu erreichen, zu berühren und Bewusstsein zu schenken. Und man sollte sich bei jeder Handlung, bei jedem Gedanken am liebsten hinterfragen, gerade wenn es einem nicht so gut tut, wie ist die Intention dahinter? Warum habe ich das gerade zu dem Menschen gesagt? Was will ich damit bezwecken? Und da kannst du ganz schnell deinem Ego auf die Schliche kommen und das immer wieder so ein bisschen abschwächen.
Ja, Uwe, das war jetzt das Schlusswort, Jana. Das hast du sehr schön, wie ich finde, persönlich auf den Punkt gebracht, ne? Diese Frage, sie ist vielleicht gar nicht sehr philosophisch, sondern sie ist vielleicht auch sehr alltäglich, weil sie ja dann letztendlich die Antwort dahinter steckt, was uns wirklich antreibt. Und ja. Und wenn, wie du sagst, so schön, wenn du keinen verletzt mit deinen Aktivitäten, weder psychisch noch physisch natürlich, und natürlich auch materiell, nicht zu vergessen, dann soll das ja gut sein, wenn dich da ein Ego hintreibt und du dir eine Klampfe kaufst und sagst, so, jetzt will ich hier der größte Guitarero der Welt werden, ja. Also, ja, und die das erreicht haben, oh, da könnten wir jetzt noch Stunden drüber reden, sind da
Ja,
eigentlich immer noch ganz
sonst
happy.
heißt.
Auf sind ja immer noch ganz happy auf der Bühne heute unterwegs, ja. Das ist ja großartig. Ich meine, wie kann so ein Hetfield, ja, von Metallica ja immer noch seit, ich weiß nicht, ja, seit Jahrzehnten jeden Abend die gleichen Dinger singen, ja, spielen. Und da, ja, also das fasziniert mich wirklich tatsächlich. Dieses Durchhaltevermögen ist großartig. Und es kann eben nicht nur Geld sein, was sie damit verdienen. Die müssen immer noch ein bisschen Bock drauf haben. Ja. Mensch, super. Also, ich kann, was gibt's noch zu sagen? Ich meine, was könnt ihr das zu euren Büchlein noch sagen? Ich meine, wir könnten da jetzt wirklich lange drüber philosophieren. Ich möchte jeden Hörer, jede Hörerin darauf, dahin motivieren, sich dieses Ding zuzulegen und sich damit zu beschäftigen für all die, die schon immer mal noch mal ein paar PS auf die Straße mehr bringen wollten. Wie ist das denn so bei euren bisherigen, vielleicht abschließend, bei euren bisherigen sogenannten Leserinnen, Lesern, Fans? Ich habe es auf Wacken vorgestellt, denn so angekommen. Was habt ihr denn so für Feedback bekommen bisher?
Also das Feedback hat uns wirklich sehr überrascht. Letztendlich ist es ja so, wir haben an diesem Buch von dem ersten Kontakt vom Verlag bis zu dem Moment, wo wir das Buch in den Händen hielten, haben wir ja fast 12 Monate gebraucht. Davon haben wir 7 Monate geschrieben. Der erste Monat war noch so ein bisschen Konzeption und Strukturierung. Wie machen wir das? Und dann haben wir losgelegt, ohne Punkt und Komma. Haben auch viel zu viel abgeliefert, als ursprünglich mal vereinbart war, also fast doppelt so viel an Zeichen, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen. Wir haben 550.000 Zeichen in diesem Buch geschrieben, mehr als eine halbe Million. Und das mündete dann eben in 384 Seiten gedruckt. Das hat uns selber überrascht, erschlagen. Wir haben da gar nicht so drauf geachtet, dass es so viel ist. Und als wir dieses Buch in den Händen hielten, war es so, dass wir uns im Grunde genommen wie ein Musiker gefühlt haben, der einen Song schreibt und noch einen Song schreibt und noch einen Song schreibt, dann mal ins Studio geht mit seiner Band, das ganze Ding quasi arrangiert, die Songs zu Ende bringt, im Studio vielleicht noch weitere Songs schreibt, dann kommt der Producer dazu, hat vielleicht noch Ideen, was da noch reingehört, dass vielleicht hier an der Stelle nochmal andere Instrumente mit reinkommen, die man vorher nicht so erwartet hätte. Dann wird dieses Produkt fertig gemacht, fertig produziert, fertig gemischt,
Das Booklet gemacht.
das Booklet gemacht, ja klar, alles, Fotosession dafür und dann ist es fertig, kommt raus und bis dahin weißt du ja noch gar nicht, wie finden das denn jetzt andere eigentlich? Ja, da beginnt ja normalerweise parallel die Promotion, kommt erstmal eine Single raus, vielleicht ein Videoclip oder ähnliches. Und so ähnlich war es eben auch bei uns, nur dass wir eben keine Single und kein Video hatten bisher noch nicht zumindest mal. Wir versuchen ja auf unseren Social Media Kanälen, auch gerade auf LinkedIn, immer wieder ein paar Tipps zu geben und wir haben ja auch noch parallel auch ein Podcast, der heißt so wie das Buch, Amplify Your Life, mit dem Untertitel Achtsamkeit in Lederjacke, den wir ja auch noch gelauncht haben, wo wir ja einzelne Kapitel durchleuchten, und quasi in der Essenz des Ganzen schon mal, ja, in verbaler Form rauslassen. Wir haben noch nicht die Abonnentenzahlen, die du hast. Das ist natürlich eine beeindruckende Zahl, aber es macht Spaß, diese Folgen zu machen und hatten ja auch jetzt in der letzten Zeit auch einen Reisebericht aus Wacken, was wir da alles erlebt haben, mit allem drum und dran. Und das, was uns tatsächlich antreibt, ist jetzt, wo es raus ist, das Buch, wo wir mit Leuten sprechen, die es in der Hand haben, lesen, Fotos posten. Das ist ganz, ganz toll. Es gab hier an der Stelle vielleicht auch mal erwähnenswert, wir haben eine Kooperation mit Metality gemacht. Das ist, wer es nicht kennt, eine Community, eine Metal-Community im Ursprung Deutschland, die sich sehr stark für soziale Projekte einsetzt. Von Rollstuhlrampen bei Konzerten über ja auch Hilfe, also in Wacken ganz extrem. Jeder hat die Bilder gesehen, die in Wacken waren. Die Bodenverhältnisse waren jetzt nicht so optimal. Und da habe ich gesehen, wie Metality-Mitglieder Rollstuhlfahrer mit Stühlen durch den Schlamm ziehen, damit sie auch eben in den Genuss der Bands kommen. Und das war echt krass, ja. Und die haben quasi für uns, weil sie das so stark fanden, dass wir dieses Buch haben. Sie engagieren sich auch sehr stark für Depressionen, Burnout und alles, was so im mentalen Bereich negativ mit einem umhergehen kann. Sie haben dort das Black Dog Projekt, kann man nachlesen im Netz, was das ist, Metality. Und die haben dieses Buch extrem supportet unter ihren Mitgliedern. Und das war großartig für uns, dass wir da vor Ort, als wir da waren, wir haben dort unsere quasi Weltpremiere gefeiert am Mittwochmorgen von Wacken. Das Buch ist am Mittwoch, den 30. Juli erschienen. Das war der Mittwoch vom Wacken Open Air, der Tag, wo das Infield geöffnet hat am Nachmittag. Aber wir haben morgens um 11 auf die 11 gedreht und haben dort im Metality-Zelt eine Lesung gehalten. Und danach sind Leute auf uns zugekommen, die uns, ja, also wie soll ich sagen, berührt, umarmt haben und haben sich bedankt dafür, dass wir dieses Buch geschrieben haben, weil wir einfach auch eine Bewusstsein geschaffen haben für, ja, ich sag mal, mentale Herausforderungen. Das muss jetzt nicht immer in einer Extremform sein, aber was wir halt merken ist, dass der Rockfan in den letzten 40 Jahren, die ich eben als auch als Journalist tätig bin, ich habe Anfang der 80er als Teenager das Rockhard-Magazin mitgegründet und habe seitdem immer wieder mit Musikern zu tun gehabt. Ich hatte ja anfangs gesagt, ich habe vor und hinter den Kulissen gearbeitet und habe gerade in den 80ern viele Musiker getroffen, die natürlich, die in ihren Texten, ich sag mal, das klassische Sex, Drugs, Rock'n'Roll Party-Image hatten. Und man merkt doch, dass, und das, so haben sich ja auch letztendlich die Fans entweder damals gefühlt und haben dann einem David Lee Roth von Van Halen gehuldigt, weil er einfach ein cooler Typ war und die meisten Weiber wahrscheinlich abgeschleppt hat. Oder es gab eben Musiker, die, ich sag mal, mehr so aus dem Power-Metal-Bereich von Drachentötern und Helden gesungen haben und da hat man sich dann entsprechend auch so gefühlt, wenn man diese Bands gemocht hat. Aber man hat eins nicht gemacht, nämlich eigene Gefühle zugelassen. Der Metal-Fan der 80er war, glaube ich, ein doch sehr introvertierter Mensch, der diese Musik genutzt hat als Ventil. Und wir stellen jetzt fest, dass in den letzten Jahren, und Metality ist, glaube ich, nur eine Ausprägung, viel mehr über Gefühle, Emotionen auch im Rockumfeld gesprochen wird. Wir hatten dieses Jahr in Wacken noch einen Moment, der wirklich vielen Leuten die Tränen ins Gesicht getrieben hat. Und zwar war das der Auftritt von Papa Roach, einer Band, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt in Wacken braucht, weil sie halt doch sehr modern sind und teilweise so Hip-Hop-Grooves in ihren Songs haben. Aber sie haben vor ihrem Song Leave a Light On, es geht, ist ein Song, der ja im Prinzip über Suizidprävention geht. Gerade bei jungen Menschen haben sie eine Ansprache gehalten, der Sänger Jacoby Shaddix, und hat eben auf diese Gefahren hingewiesen. Und für all die Menschen, die davon betroffen sind, weil sie vielleicht einen Angehörigen verloren haben, haben sie diesen Song geschrieben, Leave a Light On. Und dann sind 80.000 Feuerzeuge bzw. Handy Blitzlichter angegangen und man hat wirklich in Wacken, nee, geregnet hat es ja nicht, aber das Wetter ja gerade schön genau, eine Schweigeminute eingelegt. Und das war echt krass. Also man kennt es vielleicht bei Fußballspielen, ja, wenn
Stimme.
dann vorm Spiel, Franz Beckenbauer ist gerade gestorben und dann ist vorm Länderspiel, wird nochmal eine Schweigeminute gemacht und alle stehen am Rasen, die Fans sind mucksmäuschenstill. Aber das bei einem Metal Open Air war krass. Also da habe ich jetzt Gänsehaut, wenn ich mir das nochmal vorstelle. Und da sieht man eben, dass da doch eine Wandlung vorgegangen ist, auch im, was das Thema Gefühls, Emotionen oder Gefühle, Emotionen und auch die Präsentation nach außen, das hat sich gewandelt. Und deswegen glauben wir, dass wir mit diesem Buch einfach da jetzt einen gewissen Zeitgeist treffen und den Fans im Grunde genommen ein paar Dinge mit an die Hand geben, dass sie einerseits, ja, ich sag mal, mit lernen, mit Achtsamkeit zu leben, dass sie vielleicht ein Stück auch die Kontrolle über ihr Leben zurückbekommen, dass sie praktische Tools bekommen, um mentale Stärke im Alltag zu haben, eine gewisse Struktur von uns mitbekommen können und vor allen Dingen, wie sie Energie tanken.
Und gerade in der digitalen Welt, wo wir ja eingangs drüber gesprochen haben, kann es passieren, dass sich viele damit überfordert fühlen. Das ist noch ein ganz kleiner Hinweis, also was, wie gesagt, durch das Buch auch noch mal intensiviert wird, dass wenn man viel auf Social Media unterwegs ist, jedes Posting und auch jeder Anruf, den du auf der Arbeit kriegst, jedes Meeting, was du durchlebst, überschüttet dich mit chemischen Substanzen und Hormonen und die was mit deinem Körper im Hier und Jetzt tun. Und das sind unglaublich viele, unzählige Eindrücke, die wir heutzutage erleben. Und deswegen ist es umso wichtiger zu überlegen, was hilft mir wirklich, was bringt mich vorwärts und worauf sollte ich mir zuliebe verzichten, um eben diesen Stressfaktor, weil es sind ja Stresshormone, die ausgeschüttet werden. Früher wären wir dann in Aktion getreten, also ganz früher, Fluchtkampf. Und das Ganze wird kaum noch ausgelebt. Wir sitzen still weiter rum und machen unsere Sachen, scrollen rum, lenken uns ab und durchleben unzählige Gefühlswelten, meist unbewusst. Und daher glaube ich eben auch, dass Musik eben wunderbar ist, um all das Angestaute rauszulassen, um sich frei zu machen, sich wieder leichter zu fühlen. Und daher ist es ja mir eben auch ein Anliegen, dass sich jeder bewusst wird, ja, brauche ich diesen Post jetzt wirklich? Muss ich das jetzt wirklich gucken? Scrolle ich jetzt wirklich weiter? Doch es muss einem halt erstmal bewusst werden.
Naja, wie das so bei uns Menschen ist, alles fängt erst mit dem Erkennen des eigenen an. Manchmal wird einem die Entscheidung abgenommen, so Schicksalsschläge, wie du es erfahren hast, oder halt komische Krankheiten, die nicht so einfach mit der Tablette weggehen. Und dann denken die meisten Menschen immer noch nach. Das ist in der Menschheitsgeschichte, glaube ich, schon immer so gewesen. Ne? Aber wir können ja froh sein, und ich glaube, da habt ihr auch eine ganz tolle Zielgruppe, wenn man jetzt bei den Jüngeren nachschaut. Ich denke jetzt so an die Gen Zler und Xler, die so jetzt so 20, 30 so alle sind, die ticken da schon ganz, ganz anders. Und ich weiß nicht, die hotten wahrscheinlich nicht so lange ab, bis man von mit dem Kopf irgendwo aufschlägt und irgendwie dann dadurch vielleicht auch lernen oder sich entwickeln darf. Okay, nichtsdestotrotz, das sind wertvolle Erfahrungen, die euch dazu geführt haben, das zu tun, was ihr gemacht habt, nämlich ein fantastisches Buch zu machen, das unglaublich für die Community extrem wertvoll sein kann. Also, ich wünsche dir euch beide da ganz, ganz, ganz viel Erfolg weiterhin, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kaufen, 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 kaufen. Ne? Leihen geht nicht, müsst ihr kaufen. Ne? Auch nicht klauen, kaufen. Also, legt rein, und liebe Jana, lieber Uwe, vielen, vielen Dank für die Insights, die auch für mich schon noch teilweise sehr neu waren. Und ja, dann schauen wir mal, was Sonntag bei ACDC passiert.
Wir wünschen dir sehr, sehr viel Spaß dabei und bei den Temperaturen kannst du ja auch deine kurzen Hosen anziehen.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.